Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Let's celebrate quality. Diese Woche ist die World Quality Week und wir feiern mit dem Podcast. Darum gibt es diese Woche jeden Tag eine neue Folge, damit du mehr Inspiration, mehr Motivation und ein paar neue Impulse hast, um Qualität zu leben und zu feiern. Viel Spaß dabei. Diesmal wieder mit einer Folge von der OOP-Konferenz 2023 in München. Bei mir zu Gast die Journalistin und Autorin Eva Wolfangel. Sie beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema Cyberkriminalität, wie Hacker denken, wie so eine Erpressung mit Ransomware vor sich geht, welches Mindset man braucht als Hacker oder um diese Lücken aufzudecken und wie generell Institutionen damit umgehen, wenn sie solche Sicherheitslücken genannt bekommen. Wir haben uns über all diese Themen unterhalten und auch darauf geschaut, was das mit Software-Testing zu tun hat. Wer das noch tiefer möchte, ihr aktuelles Buch heißt Ein falscher Klick, Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, freut mich.
Ja, es war ja gerade ein spannender Vortrag, jetzt auch eine Keynote von dir zu dem Thema Cyber Security. Und da hast du ja ganz tolle Geschichten auch gebracht, was du selber in Recherchen auch rausgefunden hast. Magst du uns da mal hier im Podcast auch so ein, zwei Geschichten einfach mal geben als Einstieg zu dem Thema?
Also ich glaube, es gibt ja so zwei Kategorien von Geschichten. Das eine ist, ich habe mich tatsächlich mit Kriminellen oder ehemals Kriminellen direkt unterhalten über deren Perspektive. Warum finden die jede Lücke? Und letztlich ist es ja auch eigentlich fast naheliegend, wenn man sich es mal reinversetzt, weil das halt deren Job ist, ne? Weil es auch ein lukrativer, gut bezahlter Job ist. Es war zum Beispiel einen Cyberkriminellen in Moskau besucht, der 10 Jahre im Gefängnis saß,
ja,
und mit dem eben sehr viel darüber gesprochen, was ihn prägt und auch was man eben für ein Mindset braucht. Und letztlich ist es gar nicht so anders als das Mindset von einem Sicherheitsforscher, nämlich eben diese Perspektive, wo sind Lücken, wo kann ich ein System so benutzen, die es nicht gedacht ist, ne? Um rein zu Dinge zu machen, die ich eigentlich nicht machen können.
Ja, ja. Jetzt ist es ja, also das ist auch etwas sehr, was man, wir im Software-Test machen ja häufig die Sachen, die in den Anforderungen sind, ne? Die zu prüfen und zu schauen, ob da die Qualität ist. Und wie gesagt, die Cyberkriminellen oder die Kriminellen, die nehmen natürlich den Standpunkt ein, alles andere auszunutzen und so. Und das ist ja auch ein Riesen-Business mittlerweile, ne, wo auch echt viel passiert. Was sind denn so ganz typische Angriffe, die da passieren oder was für Informationen gezogen werden auch von Systemen?
Also alles, ne? Informationen, also wenn man im Darknet mal schaut, ich schaue immer mal wieder einfach auf die Gruppen, die Seiten der Ransomware-Gruppen im Darknet, man findet einfach alles, also natürlich ganz viel persönliche Daten, Namen, Adressen, Telefonnummern. Und ich hatte gerade eine Diskussion mit einem Zuhörer, ob wir eigentlich eh schon verloren sind, und manchmal habe ich das Gefühl auch, also wir sind verloren, weil wir halt weil früher oder später aus irgendeinem schlecht gesicherten System, mit dem wir unsere Daten haben, die rausgeholt werden. Also täglich werden so viele von denen gehackt. Und ich persönlich achte inzwischen darauf, dass ich, wenn es nicht nötig ist, keine echten Daten angebe, also einen anderen Namen, anderes Geburtsdatum. Mich auch fragt, warum brauchen die jetzt zum Beispiel, warum braucht irgendein Online-Shop mein Geburtsdatum? Weil dann kann man sich das ja ausdenken. Also sowas sehe ich total viel. Einfach sehr persönliche Daten, wenn es um die Verwaltung geht, also viele Verwaltungen, Behörden werden ja auch gehackt. Habe ich Daten von Flüchtlingen gesehen, aus der Ukraine zum Beispiel, wo in Deutschland die untergebracht sind. Also durchaus Sachen, die gefährlich sein können, weil da vielleicht auch GegnerInnen des russischen Staates dabei sind, die auch verfolgt werden.
Ja, ja. Jetzt hast du ja, also du hast ja da auch so einiges an Proof gemacht und auch viele Artikel auch schon ja auch dazu veröffentlicht, wo du so quasi Informationen herausgefunden hast, auch jetzt von Hochschulen und so. Max, kannst du da mal kurz in ein Beispiel auch mit reinbringen, was du da so rausgefunden hast?
Genau, ich habe zusammen mit einem ethischen Hacker, René Rehme heißt der, über die Weihnachtsfeiertage oder Anfang des Jahres Hochschulen von außen auf Sicherheit überprüft, weil ja man immer wieder hört, Unis und Hochschulen werden verschlüsselt, und wir haben gesagt, wir gucken einfach mal mit unserem Wissen und eben mit der Zeit, die uns neben unserem eigentlichen Job übrig bleibt, wie weit man da eigentlich kommt. Und wir kamen wirklich weit, also wir wollten eigentlich alle 400 Hochschulen und Unis anschauen, so grob von außen. Und haben bei 73 aufhören müssen, weil wir einfach so viele Lücken gefunden haben. Also jede fünfte Hochschule, das waren nur die größten. Also man kann ja auch vermuten, dass die großen Unis vielleicht auch ein bisschen mehr Mittel haben für Sicherheit. Und ich fürchte, wenn man weiter geguckt hätte, wäre die Quote noch schlechter geworden. Und da haben wir zum Beispiel, also Atteste, jede Menge Atteste. Eine Studentin hat einen Attest von einer Psychiaterin eingereicht, um halt eine Prüfung zu verschieben. Anzeigen bei der Polizei haben wir gesehen, Noten, unendlich viele Noten. Da sind ja immer auch dabei Name, Matrikelnummer, Adresse oft. Also auch so Daten, die man echt nicht gerne in den Händen von Kriminellen hat. Ja. Sehr viele persönliche Informationen.
Ja, und die Information habt ihr rein von außen bekommen oder?
Genau, also und zwar wirklich auch, also bei Sicherheitslücken, die einfach zu finden sind, ne? Weil wie gesagt, ist nicht unser Job.
Ja.
Wir haben es auch nicht Vollzeit gemacht, sondern wir haben halt so ein bisschen schon nach Bauchgefühl, der ethische Hacker natürlich ein Bauchgefühl dafür, wo man mal gucken kann, was man so findet. Aber ja, vieles davon stand tatsächlich offen im Internet.
Ja, ja, ja.
Und dann haben wir natürlich auch noch bei ein paar vier großen Unis auch Sicherheitslücken gefunden, durch die man wirklich bis ins System, ins Innere reinkommt und zum Beispiel als Ransomware-Bande auch hätte verschlüsseln können.
Mm-hmm. Und also der typische Fall, wenn so ein Ransomware-Hacker ist ja dann, der verschlüsselt das dann und dann will der Geld sehen dafür. Ne? Und
genau,
dann das aber,
Lösegeld. Das kommt ja jetzt auch sehr viel vor. Ne? Also wir haben da ganz oft, dass Unternehmen dann auch teilweise wirklich gar keine andere Lösung sehen, als das zu bezahlen.
Ja.
Und das wird ja viel diskutiert. Es ist natürlich ethisch verwerflich. Man sollte das nicht bezahlen, weil damit fördert man ja dieses Geschäftsmodell, damit bezahlt man oder findet man den nächsten Angriff auf das nächste Unternehmen. Aber für manche ist es einfach eine ökonomische Rechnung. Entweder wir gehen pleite oder wir bezahlen jetzt. Und das ist in diese Situation sollte man wirklich nicht kommen.
Ja, ja. Und das wird dann auch wirklich wieder entschlüsselt? Ist das oder? Also man kennt das ja so aus den Thrillern in Amerika, wo Geiselnahmen sind und wenn bezahlt wird, dann wird die Geisel doch nicht freigelassen, so in diesen Actionfilmen oder so. Wie ist das hier so? Machen die Hacker das dann wirklich auch wieder auf oder sagen die auch?
Das Ding ist, erstmal ja, weil natürlich, sonst geht deren Businessmodell nicht auf. Ne? Weil wenn sich rumspricht, du bezahlst, aber du kriegst die Daten dann nicht wieder, dann zahlt natürlich niemand mehr. Allerdings haben wir Behörden gesagt, diese Unternehmen werden dann oft nochmal angegriffen, weil dann natürlich auch sich bei den Hackern rumspricht, Achtung, da sind welche, die bezahlen, die haben es offenbar nötig oder die sind da schneller dazu zu überzeugen. Plus, es ist auch nicht so einfach, dass wenn man dann die entschlüsselten Daten wieder bekommt, das System neu aufzubauen. Also das habe ich auch gehört, dass es oft auch unterschätzt wird, wie viel Arbeit und eben auch Energie und Zeit da noch nötig ist, um dann das Ganze wieder zum Laufen zu bringen.
Ja, ja.
Also von daher, man sollte nicht bezahlen.
Ja. Wie haben denn die Unis darauf reagiert, wie seid ihr dann überhaupt drangegangen an die Hochschulen mit diesen Informationen?
Ja, genau. Meine Rolle war dann quasi, die Unis zu informieren. Und ich dachte, ja klar, ich schreibe so halt auf der Webseite, gibt's welche E-Mail-Adresse ist für IT-Sicherheitsvorfälle die richtige. Und dann schreibe ich sie hin, dann machen die Lücke zu. Aber so war es für mich. Ne? Also, erstens war ganz oft kaum rauszukriegen, wer der richtige Ansprechpartner ist. Also es ist oft undurchsichtig auf Webseiten, wer ist ansprechbar. Und das ist echt das Erste, was man richtig machen kann, ne? Dass man das Leuten erleichtert, solche Sachen zu melden. Weil das ist alles Ehrenamt. Ne? Ethische Hacker machen sowas ehrenamtlich. Und denen sollte man wirklich die Arbeit erleichtern. Und dann haben viele Unis oder manche sich auch einfach lange nicht zurückgemeldet. Bei einer war dann, kam dann irgendwann raus, die E-Mail-Adresse, die ich dann irgendwann gefunden habe für IT-Sicherheitsvorfälle, die war nicht besetzt, weil der Datenschutzbeauftragte ist das und der war gerade im Urlaub. Und natürlich muss sowas irgendwie, auch wenn der weg ist, im Auge behalten werden. So. Also so, das war teilweise echt abenteuerlich, da die Informationen überhaupt zu den Leuten zu kriegen.
Ja, also das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also dass da natürlich auch die Kontaktmöglichkeit ja dann auch da ist, ne? Und ja, dann natürlich auch die Lücken dann möglichst schnell auch gelöst werden und behoben werden. Ne?
Ja.
Du hast jetzt in deinem Vortrag und auch, glaube ich, in dem Buch ist es ja auch drinnen, diese Reederei oder dieser Schiffsverkehr, das war ja Wahnsinn. Ne?
Genau, also ich habe in dem Buch auch staatliche HackerInnen beobachtet oder rekonstruiert.
Ja.
Und es sind natürlich Vorfälle, die sind natürlich besonders professionell oft organisiert und auch sehr verheerend. Und das, also der verheerendste Angriff ist NotPetya gewesen, das war der russische Geheimdienst, der die Ukraine treffen wollte. Und der Virus hat sich verbreitet über das Update von der Steuersoftware, die man eben verwendet, wenn man in der Ukraine Geschäfte macht. Und deswegen hat es auch Maersk und sehr viele andere große Unternehmen weltweit getroffen. Und innerhalb von Minuten, also Maersk ist wirklich der größten Logistikdienstleister, jede dritte Banane wird über Maersk verschifft, habe ich mir sagen lassen. Maersk war innerhalb von Minuten weltweit verschlüsselt, weil eben dieser Virus sehr, sehr schnell war und hat unter anderem eine Windows-Sicherheitslücke ausgelöst, die aber schon geschlossen war. Also da sieht man auch, dass eben auch nicht alle immer den Patch direkt installieren oder ein Update machen. Und dann war eben das ganze Unternehmen verschlüsselt. Und an dem Tag haben sie einfach ihren Mitarbeitern gesagt, so, sorry, geht nach Hause, wir können gerade nichts machen. Und dann ist irgendwann aufgefallen, oh, wir können Leute gar nicht mehr erreichen, weil Telefonlisten gibt es ja auch nicht mehr. Dann haben, also ein Mitarbeiter hat gesagt, der hat dann einfach 2 Wochen lang nichts mehr gehört von seinem Unternehmen, hat auch niemanden anderen also erreichen können. So. Und dann wurden die irgendwann über private WhatsApp-Kontakte und so wurden halt dann die erreicht, die man so irgendwie kriegen konnte und zusammengerufen in ein Gebäude, wo dann wo jeder einen neuen Laptop in die Hand gedrückt bekommen hat und die alten wurden einfach weggeschmissen. Mhm. Und dann hieß es so, wir starten jetzt neu hier Backups aufspielen. Dann kam raus und es gibt keine Backups mehr, weil die sind alle mitverschlüsselt, weil die alle miteinander verbunden waren.
Ja.
Und dann, ja, dann fangen wir halt von vorne an, aber man braucht zumindest den Domain-Controller, braucht man zumindest als Basis, dass man überhaupt, sonst hat man ja nichts mehr von seinem Unternehmen. Dann kam raus, oh Mist, davon gab es zwar, ich meine, hunderte Kopien, aber auch die waren alle, haben sich gegenseitig abgedatet, alle verschlüsselt. Und dann kam irgendwann, zum Glück hat sich irgendwie so ein remotes Office aus, ich glaube aus Ghana gemeldet, also irgendwo auf dem ländlichen Afrika und gesagt, aber uns war an dem Tag Internet aus, weil wir haben noch eine Kopie. Und deswegen gibt's Maersk heute noch. Ja. Also weil in Afrika das Internet in einem kleinen Ort in Afrika als Internet ausgefallen war an dem Tag des Angriffs.
Ja,
ja. Ohne das wäre Maersk wahrscheinlich einfach weg jetzt.
Ja,
das
ja.
ist so ein Milliardenunternehmen.
Ja.
Da sieht man so, wie schnell es gehen kann.
Ja, ja. Ja, und wie hilflos man dann auch ist, ne? Weil alle Systeme miteinander zusammenhängen und man kommt da gar nicht mehr so gut raus.
Genau, also da hat Maersk draus gelernt. Ich habe dann den Chief Information Security Officer interviewt, der das heute ist. Der hat direkt danach angefangen und der hat gesagt, ja, er hat seitdem kein Problem mehr, wenn er Geld für mehr Sicherheit braucht. Also er kriegt das dann sofort, weil die halt wirklich wissen, wie schief das gehen kann. Aber ich finde, das zeigt, dass man halt von vornherein, also auch die Architektur so machen soll, so ein System, dass man halt auch nicht innerhalb von Minuten alles verschlüsseln kann. Ne? Also man Sachen trennt und so weiter. Ich meine, das weiß man heute und das wird aber noch immer nicht überall umgesetzt.
Ja, ja. Ja, es ist immer auch so, also ich mache viel in der Softwareentwicklung, das Thema Security ist immer so ein bisschen außen vor. Ne? Also es wird dann schon, du hast es ja auch gefragt, es wird dann irgendwann mal so ein Pentest beauftragt, ne? Der wird dann auch gemacht. Da kommt dann irgendein Ergebnis raus im Protokoll, dann hat man das erledigt. Ne? Aber so wirklich das Thema Security, da wirklich in der Tiefe zu beleuchten, was so essentiell ist, das passiert da eigentlich nicht so häufig. Ne?
Weil es halt als Kostenfaktor oft gesehen wird. Natürlich ist es auch teuer, aber also wenn man mal anschaut, was passiert, wenn man es nicht macht, ist es halt auf jeden Fall teurer. Und dieses Denken, das kommt mir so naheliegend vor, aber es scheint echt immer noch schwierig zu sein, das an die entscheidende Stelle zu bringen, nämlich die, die übers Geld entscheiden.
Ja, ja, genau. Du hast ja auch gerade erzählt und ist sicher auch ein Teil in deinem Buch, dass du ja also auch den Hackern ein bisschen auf den Spuren warst, ne, mal zu schauen, wie arbeiten denn die? Ne? Was waren denn da so deine Eindrücke, wie die da so vorgehen und wie die so agieren, diese Perspektive auch einzunehmen?
Also was ich spannend finde, ist eben das zu sehen, dass die wirklich das als professionelles Unternehmen laufen lassen. Natürlich, und es gab ja auch so ein paar Leaks von Ransomware-Banden, wo deren interne Chats und Protokolle raus in die Öffentlichkeit kamen. Und da kann man wirklich schön sehen, dass die arbeiten wirklich wie so ein erfolgreiches Start-up. Die haben spezielle Abteilungen für jeden kleinen Schritt im ganzen Prozess. Also es gibt Spezialisten, die Zugänge in Systeme verkaufen und eben finden und verkaufen. Es gibt Schlüsselsysteme für besonders gute Trojaner oder Viren. Dann gibt es welche, die besonders gute Fake-Websites machen, damit Leute darauf reinfallen und ihre Zugangsdaten da eingeben. Ich habe total überzeugende Banken-Webseiten zum Beispiel gesehen, die einfach aussehen wie die echten. Also wo man auch niemanden Vorwurf draus machen kann, wenn man da drauf reinfällt. Natürlich kann man gucken, ist die URL echt und so weiter, aber so die meisten Menschen würden sagen, ja klar, ist doch meine Bank, da gebe ich meine Zugangsdaten.
Ja.
Also so dieses, ich glaube, dieses Spezialistentum ist schon das, was so erfolgreiche Cyberkriminelle auszeichnet und was natürlich auch schwierig macht, die zu verfolgen, weil natürlich das, ja, bei denen ist es ein gut bezahlter Fulltime-Job. Und so muss man natürlich auch Security angehen. In dem Wissen, dass die anderen das professionell betreiben und deswegen müssen wir es auch professionell betreiben. Das, finde ich, kann man daraus lernen, wenn man sich die Geschichten anschaut. Noch dazu sind das natürlich auch spannende Geschichten. Es macht auch einfach Spaß, zu lesen, irgendwie sich mit, also wie so Krimis. Jedes für sich ist ein eigener Krimi.
Das
habe ich mir zu Nutzen gemacht für das Buch, weil so natürlich Menschen auch Spaß dran haben, das zu lesen und nebenbei was lernen.
Ja, ja. Hast du denn noch so einen Tipp, auch wie man auch mittel als vielleicht als Unternehmen oder auch als Softwareentwickler mal sich in diese Perspektive reinversetzen kann? Also wie man das noch so ein bisschen intensivieren kann, um diesen Blick auch drauf zu haben, was wäre denn eigentlich potenziell gefährlich in meiner Software oder wo könnte ich noch vielleicht was korrigieren oder verbessern?
Also eigentlich wäre es natürlich gut, wenn jeder in der Lage wäre, sich selber in die Perspektive eines Kriminellen zu versetzen. Und da gibt es verschiedene Meinungen, ob das möglich ist. Also mir hat eine Sicherheitsforscherin gesagt, es gibt the evil bit, das wird so genannt in diesen Kreisen. Das hat man oder man hat es nicht. Also man hat diese kriminelle Ideen oder Denkweise, man kann sich die aneignen und manche sagen, sie können das einfach nicht. Das weiß ich nicht. Also letztlich glaube ich aber, muss man das auf jeden Fall entweder selbst machen oder eben jemand finden, der das evil bit hat und das einem dabei hilft. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, was hilft, wirklich eben nicht zu sagen, ja, so und so sind meine Software, ist doch klar, so und so ist es gedacht, die zu nutzen und so nicht und sich darauf zu verlassen, dass nicht andere eben doch die Lücke finden und sagen, ich nutze sie mal so, wie sie nicht gedacht ist.
Also ich denke, das kleine Teufelchen rauspacken und mal auch so dann mit einem bösen Blick dann drauf.
Das macht auch Spaß. Ja. Also tatsächlich, ich habe es versucht bei so Physical Pentesting, gibt es ja auch. Also Menschen, die versuchen, in Gebäude einzudringen, in die sie nicht rein dürfen. Seitdem besuche ich auch, wenn ich habe ja viele Termine in verschiedenen Gebäuden, an PförtnerInnen einfach freundlich grüßend vorbeizugehen oder irgendwo einfach reinzugehen, wo es nicht so gedacht ist. Und das, also das ist auch schon ein detektivischer Spürsinn. Das macht auch Spaß, das auszuprobieren. Und da merkt man eben auch selber, dass solche, also das ist nicht so einfach, ist, sowas sicher zu bekommen und dass man da auch nachhelfen muss mit letztlich physischen Systemen, dass eben PförtnerInnen zum Beispiel nicht alleingelassen werden damit, dass sie immer Leute aufhalten müssen, die nett und freundlich sind. Und so. Also das möchte man ja auch nicht.
Da höre ich jetzt ein bisschen raus, du bist dann da auch schon öfter durchgekommen.
Ja, also tatsächlich meistens. Also das haben ja auch solche Physical Pen-TesterInnen gesagt. Mit Freundlichkeit kommt man fast überall rein. Und dann gibt es natürlich noch Strategien, mit irgendwie sich ausreden, auszudenken, wer man ist oder sich zu verkleiden oder einen Hintereingang zu nehmen, am Rauchereingang zu stehen. Also so, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Wege, wie man in ein Unternehmen reinkommt. Auch sehr unterhaltsam, weil ich auch ein ganzes Kapitel dazu mit Geschichten von solchen Menschen, wie die wo reinkommen, das wird durchaus unterhaltsam.
Ja, ist spannend. Jetzt ist es ja, du hast ja ein, also das ist ja ein Riesenbusiness, diese ganze Ransomware, diese ganze Hacker, dass du sagst, das sind Unternehmen, unternehmerische Strukturen, ne, die einfach da auf das Geld angehen. Jetzt hast du mit dem Buch natürlich auch aufgezeigt, wie die arbeiten. Das könnte ich mir vorstellen, finden die jetzt auch nicht so toll. Hast du denn für dich jetzt auch irgendwie Maßnahmen im Persönlichen getroffen, wo du weißt, okay, da bist du jetzt vorsichtiger mit deinen Daten oder mit deinen Sicherheitssystemen, mit den eigenen?
Also ich versuche schon nicht so viel über mich irgendwie in Systeme zu packen, die angreifbar sein könnten. Ich versuche meine physische Adresse zu schützen. Wohl wissend, das klar. Also das Bürgerbüro hatte ich natürlich trotzdem und ich habe echt auch viele Leaks schon von Verwaltungen gesehen. Also ganz sicher bekommt man das nicht, aber ich versuche so einen Mittelweg zu gehen. Letztlich habe ich das Gefühl, mich hat noch keiner jetzt kontaktiert, kriminell und gesagt, hey, was fällt dir ein? So, also vielleicht ist es denen auch ein bisschen egal, aber klar, ich versuche schon vorsichtig zu sein, weil ich schon denke, irgendwie, wenn jemand sauer ist, ist es schon besser, es nicht so einfach ist, rauszukriegen, wo man mich
anfindet. Genau. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Was hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht so als Tipps, was man auch als Laie für sich tun kann, als Anwender? Also sagt jetzt Daten, also du hast vorher schon gesagt, Geburtsdatum nicht angeben, hast du vielleicht noch ein paar andere Tipps und Tricks, wie wir uns mit unseren Daten schützen können?
Ja, ich habe ein bisschen überlegt, auch weil der Verlag mich gebeten hat im Buch, wo es kein Ratgeber sein soll, aber ein paar Tipps am Ende zu sammeln, die ich halt umsetze. Und ich glaube, tatsächlich ist es ganz gut, dass ich das mache. Und niemand, also weil ich habe keinen IT-Hintergrund, weil das erlebe ich oft bei so Sicherheitsfachleuten, dass die halt wenig Verständnis dafür haben fürs echte Leben oder für die Nöte der Menschen oder dafür, was das halt Sicherheit oft auch umständlich ist. Und deswegen habe ich überlegt, was sind denn so die Sachen, die ich mache, die vom Kosten-Nutzen-Aufwand her sehr effektiv sind. Und da, finde ich, ist das eines der wichtigsten, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also auch wenn das so schlimm klingt und natürlich immer noch mal ein extra Klick ist und mich auch jedes Mal nervt. Aber ich habe eben gesehen, wie viel das verhindert, ne? Oder wie viele Angriffe sind nicht möglich, wenn man das macht. Also das würde ich wirklich jedem raten, wo immer das geht, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verwenden. Und sonst eben Updates von Software wirklich schnell zu installieren, weil das sieht man auch, dass die Kriminellen da halt, die verfolgen ganz genau, wo ist denn eine neue Lücke und was basteln an daran, die auszunutzen. Nur Apps verwenden oder auf dem Gerät haben, die man auch wirklich verwendet und auch die Herkunft von Apps genau zu überprüfen. Also so, das sind so Basic-Sachen, aber das sind so Sachen, ich glaube, wenn man die schon mal konsequent macht, hat man schon relativ viel geschafft, relativ viele mögliche Einfallstore geschlossen.
Und dann gibt es natürlich beliebig viel mehr. Aber
Und für die Unternehmen und Projekte, Teams, die Software entwickeln oder die Produkte machen, hast du da auch einen Tipp oder eine Motivation? Also Motivation ist, glaube ich, jetzt schon genug da. Aber.
Also genau, macht es einfach ordentlich, weil alles andere führt einen Untergang. Also tatsächlich gucken, dass man diese Perspektive irgendwie an Bord kriegt. Also dass man eben nicht sagt, nicht nur aus der VerteidigerInnen-Sicht drauf schaut, sondern eben auch guckt, wie würden Kriminelle da dran gehen. Versucht sich entweder selber anzueignen oder eben extern jemanden zu finden, der einem dabei hilft.
Ja, sehr schön. Also ich glaube, da kann man auch nur ein bisschen immer mehr nachbohren und ich glaube, die Geschichten, die du da hast und die auch in dem Buch drinnen sind, eben sollten einen dann noch mehr motivieren, da auch mehr zu tun, ne? Gerade die auch in der öffentlichen Verwaltung und in den Unternehmen oder auch im medizinischen Bereich einfach da auch noch mehr auf die Security zu achten. Ja.
Also hoffentlich, weil das tatsächlich, also darunter leiden natürlich alle. Ja. Das trifft meistens unschuldige BürgerInnen, deren sehr sensible Daten dann irgendwie online öffentlich im Netz stehen.
Ja, genau. Ja, Eva, vielen lieben Dank. Wir werden dein Buch hier auch in den Shownotes verlinken. Ich glaube, das ist auf ein spannender Lesestoff jetzt auch.
Ja, ich hoffe es.
Also das möchte ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Ich danke dir sehr, dass du dir noch die Zeit genommen hast für den Podcast.
Viel Spaß mit dem Buch.
Dankeschön.
Bei Nachfragen gerne melden.
Ja, alles Gute.
Alles Gute. Ciao.